45 Bundesliga-Tore, 123 Spiele, Olympia-Auswahl.
Top vorbereitet.
U21-Länderspiel hast du mal gemacht.
Boah, das vergessen die meisten.
Größter Erfolg, auch Dritter. Ja, dritter Platz bei der Stock-Car-Challenge von Stefan Raab.
Am ersten Tag war ich schnellster.
Am ersten Tag?
Mhm.
Ja gut, aber weißt du, hinten, ne?
Danach durfte ich nicht mehr kommen.
Hinten zählt. Du hast mit Karel Gott Biene Maja gesungen.
Ja, was auch ein Highlight. So alles in einem Leben macht. Ne?
Ja, aber das ist... Und was mal Nummer zwei der deutschen Charts tatsächlich?
Zu Recht.
Mit, wie hieß der Song?
Borussia, schenke uns die Schale.
Und die Melodie dazu?
Schatz, ich schenke mir ein Foto. Ganz schwieriger Song.
Ich hab's vergessen. Kannst gerade mal ganz kurz? Borussia, komm. In Nummer schenke, zwei der deutschen Charts.
Ja, das ist ja auch lange her. Schenk uns die Schale, ja. Schenk uns die Schale immer.
So, langsam kommen wir in den Robinson-Mode.
Und den Pokal noch obendrein. Wir haben übrigens beides geholt.
Hier ist Düsseldorf. Hier ist der Sporbis 2020. Hier ist eine ziemlich schicke Podcast-Bühne, sehr viel blau und weiß allerdings. Gut, da sprechen wir gleich noch drüber. Und die Podcast-Bühne ist randvoll, also das Publikum, mit 81.365 Zuschauern, würde ich grob sagen. Das kann man im Podcast ja immer so erzählen, weil die Leute können ja nicht so wirklich hinter die Kulissen.
Ist aber ganz gut gucken. Geschätzt.
Ne? Kommt ungefähr hin, würde ich auch sagen. Ne? So, also, und hier ist lieber
Fußball.
Ja, das kriegen wir ein bisschen energetischer nachhin. Also, ein bisschen intensiver. Hier ist lieber sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Wow.
Kannst du es mal einmal machen, so vielleicht in der Betonung von Holland? Einmal.
Nee, hör auf jetzt da, das meine ich.
Machst du das so. Erling.
Haaland.
Ja, und das einmal mit lieber Fußball, bitte. Bitte.
Das mache ich hoffentlich am Samstag wieder.
Okay, gut, machen wir später nach. Timo, haben wir Mikros im Raum eigentlich auch? Also hört man die gute Atmosphäre? Tatsächlich? Wunderbar.
Wir haben übrigens heute einen neuen Zusammenschnitt auf unsere Webseite gesetzt, die Top 5 Tore von Erling Haaland.
Ja. Ich hab von den Kollegen eben schon gehört, dass das relativ schwer war,
die Auswahl auszuwählen. Die Auswahl war ziemlich schwierig.
Boah, da saßen sie zwei Tage zusammen. Also, gut, also ihr werdet gehört. Insofern dürft ihr lachen, wenn es was zu lachen gibt. Ihr dürft applaudieren, wenn es was zu applaudieren gibt. Wir haben einen Live-Podcast und die ganze Stimmung, die wollen wir dann auch mit rübernehmen in das, was dann zu hören sein wird auf den ganzen euch bekannten Podcast-Portalen und natürlich bei Sport1. Das ist ja der Interview-Podcast von Sport1, lieber Fußball. Und ja, wenn es nicht klappt mit dem Applaus, dann spielen wir den einfach nachträglich ein, wie in den ganzen Comedy-Serien. How I Met Your Stadionsprecher. Also, zu Gast heute, Deutschlands berühmtester Stadionsprecher, würde ich sagen. Und ich denke,
du darfst jetzt nicht die Nerven verlieren.
Arndt Zeigler und Stefan Lehmann mögen es mir nachsehen, dass ich dich als berühmtesten Stadionsprecher bezeichne. Auf jeden Fall bist du der einzige Stadionsprecher, der tatsächlich weiß, wovon er spricht. Denn du hast vor der Südtribüne auch schon Tore geschossen. Du bist ein Pokalheld. Dazu kommen wir gleich noch. Der DFB-Pokalfinale, ja, aus meiner Sicht ein relativ heftiges, für sich entschieden hat und für seinen Verein entschieden hat. Insofern bist du tatsächlich der Mann, der beim BVB die Ansagen macht. Mein Gast heute ist nämlich Nobby Dickel und niemand Geringeres als Laura Papendick fasst sich jetzt einmal ganz kurz für uns zusammen.
Unser lieber Fußballstar heute wechselte erst als 23-Jähriger aus dem Amateur in den Profibereich. Nicht wenige waren eher skeptisch, ob er das da oben wirklich schaffen würde. Doch schon beim 1. FC Köln traf er sowohl in der Bundesliga, im DFB-Pokal als auch im UEFA Cup, wo er 1986 mit dem FC sogar im Finale gegen Real Madrid spielte. Ein paar Wochen später ging dann sein größter Traum in Erfüllung, der Wechsel zu Borussia Dortmund. Und tatsächlich, im Westfalenstadion reifte eine Liebesbeziehung, die nicht nur Jahr für Jahr intensiver wurde, sondern vor allem bis heute Bestand hat. Wie das genau war mit ihm und dem BVB, welche heftigen Momente er durchstehen musste und warum ihn die Entwicklung des Fußballs durchaus beschäftigt, das verrät uns jetzt live auf dem Spobis die Stimme des größten Bundesliga-Stadions. Regler hoch für Nobby Dickel.
Oh. Da sitzt er, tatsächlich.
Danke für die
kein gelber Pulli. Worte. Ich hätte eigentlich mit dem gelben Pulli gerechnet. Weißes Hemd. Ist das blau oder ist das schwarz, das Sakko?
Schwarz.
Also, hallo Nobby, herzlich willkommen.
Hallo Tobi.
So, jetzt machen wir ganz kurz den
Hörspiel.
Jetzt machen wir ganz kurz den Hörspielpart. Du beschreibst einfach mal, wie sie aussieht, damit die Leute so ein bisschen, wenn sie jetzt im Zug sitzen oder wenn sie im Flieger sind und den Podcast auf den Ohren haben, dass sie so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wo wir hier sind. Was gefällt dir im Raum?
Schade, dass ihr nicht dabei sein könnt und im Zug nach Hamburg seid und wieder auf den Gleisen wartet, dass es weitergeht. Ausverkauftes Haus hier in Raum 23 bei der Spobis. Blau-weiße Tische sind hier. Ich habe noch versucht, sie vorher rauszuräumen. Man hat mich daran gehindert.
Wir schauen auf den Rhein.
Ja. Ziemlich ernste Veranstaltungen heute hier. Nur wir zwei haben das Glück, dass wir heute ein bisschen Spaß machen dürfen.
Davon gehe ich aus.
Also inhaltlich erwartet jetzt nicht so viel.
Die nächste gute Dreiviertelstunde soll auf jeden Fall auch gute Unterhaltung sein. Wir wollen aber auch ein bisschen was erfahren von dir. Was mich schwer beeindruckt hat neulich, als wir uns in der Kabine des BVB getroffen haben, im Signal Iduna Park. Du hast da tatsächlich einen eigenen Platz mit einem eigenen Namensschild. Da sitzt ein Sancho, da sitzt ein Hummels, da sitzt ein Reus und dann ist da plötzlich Norbert Dickel. Wie kam es dazu? Große Ehre.
Du musst aber auch dazu sagen, dass daneben ein Torwart ist und die brauchen immer ein bisschen mehr Platz und deshalb auf der einen Seite bin ich mit der Autogrammkarte und auf der anderen Seite Michael Zorc.
Ach so,
der und das schon seit, weiß ich nicht, 300 Jahren.
Aber du bist ja der Ehre schon bewusst, ne?
Absolut.
Würden sehr viele mit dir tauschen, glaube ich.
Ja.
Sehr, sehr gerne. Du moderierst ja beim BVB selbst auch, unter anderem echt erfolgreich das Feiertagsmagazin. Da habt ihr ja echt in der Regel über 100.000 Abrufe, sowohl auf euren Kanälen, bei YouTube und so weiter. Hast alle BVB-Stars im Grunde zu Gast. Was wäre jetzt deine erste Frage, wenn du dich zu Gast hättest?
Du siehst aber toll aus. Wie machst du das?
Was weiß ich? Ja, ich hatte mir 3-4 Optionen zurechtgelegt, die war ehrlich gesagt nicht dabei.
Ich weiß.
Torgen Hazard hast du diese Woche gehabt, ne? Zumindest wurde es diese Woche ausgestrahlt.
Ja, genau,
den,
stimmt.
Den hast du gefragt, wie das Gefühl jetzt ist. Er hat ja schon einige Male mit Borussia Mönchengladbach bei euch gespielt. Jetzt läuft er selbst im BVB-Trikot ein, wie das Gefühl ist, vor der Kurve zu spielen in dem geilsten Stadion.
Kurven gibt es in Gelsenkirchen, Tribünen gibt es in Dortmund.
Ganz wichtig, alles klar, Südtribüne. Aber geilste Stadion der Welt waren deine Worte. Dein erstes Spiel im Westfalenstadion hast du im Trikot des 1. FC Köln gemacht. Ist das richtig?
Ja, das stimmt. Stimmt.
Im März 85, neben Klaus Allofs, Toni Schumacher, warst 24, erste Saison Bundesliga.
Gerd Stark, Jimmy Hartwig, Uwe Bein, Thomas Hessler.
Oh, sehr gut. Ja, Hessler habe ich gleich auch noch eine kleine Anekdote. Sag mal, waren Stadionstimmungen damals und heute zu vergleichen?
Ja, damals waren ja nicht so viele Zuschauer in den Stadien. Und das ist ja jetzt erst seit, weiß ich nicht, 15 Jahren so. Und ich habe vor 30 Jahren gespielt. Da waren 20, 25, 30.000 schon viel.
Ich glaub,
Stimmung war aber immer gut. In Köln, wo ich zuerst gespielt habe, und in Dortmund natürlich sowieso.
Hat denn damals in dir eigentlich ein BVB-Herz geschlagen? Oder?
Ich komme aus dem Sauerland,
ja.
Aus Berleburg. Da gibt es nur zwei Vereine, Schalke und Dortmund.
Okay.
Und die anderen habe ich nie gemocht.
Na gut, also hast für den FC gespielt?
Ja.
Bad Berleburg, Berghausen, ist der.
Wenn dich einer fragt, wenn du 22 bist, ob du zum 1. FC Köln gehst, sagst du auch nicht nein. Also das war schon eine tolle Zeit und dorthin zu gehen. Köln war ja, ich glaube, 4 Jahre vorher noch Pokalsieger, deutscher Meister 79. Ja, ja. Also Köln war eine ganz tolle Zeit, hat unheimlich viel Spaß gemacht und war richtig, richtig gut. Aber gut, meine persönlich gute Zeit war natürlich in Dortmund.
Also auch damals und als Kind hattest du eigentlich schon immer den BVB voll im Herzen. Gefragt hatte dich, du sagtest gerade, wenn dich jemand fragt als 22-Jähriger, ob du in die Bundesliga wechseln willst, macht man das natürlich gefragt. Hat dich ein Postangestellter, Heinz Slupek,
ja.
Damals hast du bei den Sportfreunden Siegen gespielt.
Ja.
Und dann rief der an oder traf der dich am Platz? Und
ich war damals bei der Bundeswehr und bin immer mittwochs und donnerstags nach Uerdingen gefahren zum Probetraining. Da war Reinhard Roda Manager und Timo Konietzka war Trainer.
Oh ja.
Und ich habe denen dann irgendwann auch gesagt, ich kann jetzt aber nicht 5 Jahre immer dienstags und mittwochs oder mittwochs und donnerstags zum Training kommen. Ihr müsst schon irgendwann mal sagen, ob ich zu euch wechseln soll. Ich wollte gern Profi werden. Und dann kam der Anruf von besagtem Heinz Slupek, der sagte, wir können am Wochenende nach Köln fahren und du unterschreibst. Ja, und dann habe ich vollgetankt und bin los.
Ernsthaft?
Ja, wirklich, genau so war es.
Und Thomas Helmer hat er, glaube ich, auch noch vermittelt dann, ne? Also er ist da so ein bisschen zum...
Nö, ich kann aber noch eine schöne Geschichte erzählen. Michael Mayer, also ich bin da hingefahren, ich kam aus dem Sauerland, also... Und kam zum ersten Mal zum Training, 1. FC Köln, Toni Schumacher, Pierre Littbarski, Klaus Allofs, Gerd Strack, alle, die da waren. Ich habe mir die natürlich angeschaut beim Training, und dann ist nach dem Training der Hannes Löhr zu dem Michael Mayer gegangen, der war damals Manager, zum Kalli Thielen, und hat gesagt: Hör ans, Kalli, was hast du denn da geholt? Der Dickel, der kann ja nix. Hör ans, der hat 38 in der Oberliga gemacht, also so schlecht kann der nicht sein. Ich sage dir, Kalli, der kann ja nix. So, das war mein Einstieg. Und dann gab es eine Woche vor Saisonbeginn, gibt es immer so ein Spiel, die vermeintlich erste Mannschaft spielt gegen die zweite Mannschaft. Dann haben wir 4-3 verloren. Ich war natürlich in der zweiten Mannschaft. Okay. Habe aber 3 Tore gegen Toni Schumacher gemacht. Und dann ist nachher der Kalli Thielen zum Hannes Löhr gegangen, hat gesagt: Hör ans, Hannes, der Dickel, der kann ja nix, oder? So war mein Einstieg in Köln.
Ganz wichtig. Ja, und dann gab es noch eine Szene, wo ihr Bälle hochhalten solltet. Neuzugang damals mit dir, Thomas Hessler?
Jo, der war technisch ein bisschen beschlagener als ich. Muss man immer, also Fuß, Oberschenkel, Kopf, Oberschenkel, Fuß. Und, so ein Kreis. Und ich habe 5-mal geschafft oder so. Da war ich schon heilfroh. Und ich, neben mir stand Icke Hessler. 47. 48, 49, das war ein Scheißtraining.
Na gut, aber hat ja gereicht, immerhin, ne, der BVB auf dich aufmerksam geworden. Und gut 2 Jahre später, glaube ich, dann für 150.000...
Jetzt bitte.
Ablöse?
Nein.
Nee?
450.000.
450?
Ja.
Da müssen wir den Kollegen von Transfermarkt
noch Bescheid sagen. Da kriegst du heute einen Arm für.
Das an der Stelle... Wie hast du den BVB dann, als du quasi ja deinen Wunschclub erreicht hattest im Grunde, hast du den wahrgenommen? Ist das so ein bisschen, höre ich häufiger so von Menschen, die selbst irgendwie Fans sind zuallererst, dann kommen sie tatsächlich ins Geschäft und dann fällt gerade jetzt aus diesem Herzensbereich so ein bisschen was ab, weil sich's vor Ort anders anfühlt als in der Vorstellung vorher.
Also als erstes war ich ja froh, dass ich überhaupt einen Verein wieder gefunden habe. Ich habe ja nicht regelmäßig beim 1. FC Köln gespielt, habe zwar auch Tore geschossen, aber ich war ja letztendlich froh, dass ich bei Borussia war. Und dann versuchst du erstmal irgendwie Fuß zu fassen. Dann habe ich die ersten Spiele auch nicht gemacht. Da hat der Trainer Reinhard Saftig immer auf Daniel Simmes gebaut, aber er hat mich immer so die letzten Minuten reingeschmissen, und da habe ich schon das eine oder andere Tor gemacht, und so ab dem 7. Spieltag habe ich dann ganz gespielt, und dann habe ich diesen Rausch Borussia in dem Jahr erlebt. Wir sind 4. geworden. Das war das beste Ergebnis nach, weiß ich nicht, in den letzten 15 Jahren. Und da war mir schon klar, dass ich hier nicht mehr abhaue.
Lag ja nicht nur an dir dann. Gab ein paar glückliche, aber auch wahrscheinlich schon durchdachte Momente sozusagen, die dafür gesorgt haben, dass du jetzt eben da echt zum Urgestein dann nach und nach geworden bist. Sag mal, ist der BVB von damals mit dem von heute zu vergleichen?
Ja, das Spiel ist nicht mehr so schnell. Nein, wenn man sich anschaut.
Jetzt gar nicht nur der Fußball auf dem Platz, so dieses.
Nein, wir haben, glaube ich, damals 20 Millionen Mark Umsatz gemacht, heute machen wir 500 Millionen Euro. Da hat sich natürlich einiges getan. Als ich angefangen habe, beim BVB zu arbeiten, nach meiner Karriere, das war Anfang 96, da waren wir, glaube ich, 16 Leute, heute sind wir 500. Also, das hat nichts mehr damit zu tun, und Fußball ist, wie man hier auch sieht, Business, es geht um viel Geld.
Siehst du das durchweg positiv?
Nein.
Modernisierung? Vermarktung von allem?
Nicht immer.
220 Millionen für einzelne Spieler?
Das war für nichts gut. Die 220 Millionen war für nichts gut. Das hat dafür gesorgt, dass einfach immer mehr Druck auf die Vereine lastet, dass immer mehr Geld ausgegeben wird, und ich wäre auch dafür, dass man da vielleicht mal irgendwie einen Riegel vorschiebt.
Andererseits bewegt sich natürlich auch, ne, Borussia Dortmund als steter Teilnehmer der Champions League in einem Bereich, wo die Summen größer werden. Ne, ihr habt auch schon Spieler verkauft für über 100 Millionen.
Das finde ich übrigens gut.
Ja, das glaube ich. Und das hat auch was gebracht. Ne? Das hat auch was gebracht. Im Gegensatz.
Nein, aber generell finde ich halt diese riesigen Ablösesummen halt nicht mehr so ganz gut.
Aber was, wie könnte dann Riegel aussehen?
Ja, ich bin Abteilung Spaß. Ich bin jetzt weniger, also man sollte sich schon Gedanken machen, dass man vielleicht Höchstgrenzen einrichtet oder es gibt ja auch die Regel, dass man nicht mehr Geld ausgeben darf für so und so viel Prozent des Umsatzes. Und aber da hält sich ja kaum noch einer dran. Wenn man sich vorstellt, was Real Madrid und Barcelona da veranstaltet oder Paris Saint-Germain, dass dann irgend so ein Scheich, was weiß ich, mit Neymar einen Werbevertrag über 220 Millionen macht und das dann plötzlich geht. Das ist doch dann
auch. Bist du sicher, dass das in Dortmund nicht passiert?
Ja, ich denke schon.
Wäre das für dich ein Grund zu sagen, das ist nicht mehr mein Verein?
Nein. Okay. Ich bin zu sehr. Ich kann nur BVB und.
Was glaubst du, was wäre denn der Stürmer Norbert Dickel von damals heute wert? Also dir muss ja grundsätzlich das Herz aufgehen, wenn du jetzt diese Renaissance der Mittelstürmer gerade erlebst. Und das ist, du warst ja eigentlich ein ja, sehr ähnlicher Typ, ne? Wirklich vorne drinne, erster Ballkontakt.
Ich kann dir das nicht sagen. Ich war jetzt technisch nicht der Beschlagenste. Ich habe einfach einen Ball genommen und ins Tor geschossen. Viel mehr konnte ich auch nicht. Ich konnte auch keine 80-Meter-Pässe spielen. Ich glaube allein, wenn ich es heute so sehe, was die da laufen, 12 Kilometer, 12,5 Kilometer, das habe ich in 3 Spielen nicht zusammengekriegt. Dann, ich weiß nicht, ich weiß überhaupt nicht, ob ich heutzutage überhaupt spielen würde, ob das reichen würde. Das kann ich gar nicht sagen.
Ja, klar, hat sich alles ein bisschen verändert, aber wenn du jetzt so ein Haaland halt eben siehst bei euch, ist es so, dass das Gänsehaut.
Ja, Erling Haaland ist ein besonderer Spieler. Auch lange nicht gehabt, ne? Nein, der ist, wenn der auf den Platz kommt, merkst du, da passiert was. Der ist einfach mit seinem 1,94, der hat einfach eine Präsenz, das ist sehr gut und das tut der Mannschaft auch gut. Und das merkt man auch und es geht ein Raunen durch das Stadion. Und ich glaube, dass sich das auch ein bisschen auf die Zuschauer überträgt und die alle wieder optimistisch gestimmt sind. Ballbesitz, Fußball immer zu schauen, ist nun mal nicht immer so richtig schön. Und so, und der nimmt einfach den Ball, der will Tore schießen. Der steht morgens auf und will ein Tor schießen. Und genau so einen Stürmer haben wir gebraucht. Und deshalb sind wir sehr, sehr froh, dass Erling da ist.
Glaubst du, es geht so weiter mit ihm?
Ja, er lässt ja nach. Erst 3, dann 2. Wird er jetzt.
In 2 Wochen trifft er gar nicht mehr.
Ja. Es wird auch mal 3, 4 Wochen geben, wo er kein Tor schießt. Aber ich meine, allein die Präsenz von ihm auf dem Platz tut unserem Team gut.
Übst du Namen vor dem ersten Spiel? Also auch wie du das dann betonst? Oder?
Das war Zufall. Also, nein.
Nee. Also das machst du dann direkt aus dem
Intuitiv.
Aussprache vielleicht mal sich angucken?
Also natürlich erkundest du dich, ob es Erling oder Erling oder die sagen, ob die Spieler Braut, sagen alle Erling oder Haaland.
Ja. An welchen BVB-Star oder auch Torschützen, den du angesagt hast vor der Süd, erinnerst du dich besonders gerne? Gibt es eine Top 3 derer, die nicht mehr da sind?
Das ist ganz schön. Ich bin ja jetzt auch inzwischen unter die Trainer gegangen, der Legendenmannschaft, oder eher so betreutes Fußballspielen. Das macht aber totalen Spaß. Da ist Jan Koller, das ist einfach toll. Marcio Amoroso ist da und das sind natürlich tolle Jungs und die heute noch gerne das schwarz-gelbe Trikot tragen. Wenn du mit denen unterwegs bist, freust du dich natürlich und denkst oft daran, was die für geniale Tore für unsere Mannschaft geschossen haben.
Lewandowski.
Wo spielt er? Natürlich. Ja, wir haben ihn wirklich sehr gut ausgebildet, sodass er jetzt in München gut zurechtkommt. Ja,
könnte bei Haaland natürlich ähnlicher Fall werden. Ne?
Was, leider.
Was würdest du sagen, wie lange bleibt er?
Ich kann das auch nicht sagen.
Die Ausstiegsklausel dann zieht?
Ja, das weiß man nicht. Er ist jetzt erstmal da, deshalb wollen wir nicht jetzt schon heute, das ist 2 Wochen da oder 3, da wollen wir nicht schon wieder von Abschied reden.
Naja, aber weißt eben im modernen Fußball, den wir gerade schon mal hatten, ne? Das ist dann auch.
Aber wir bezahlen ja inzwischen auch in Euro, haben ein volles Stadion.
So.
Und wir können, glaube ich, schon einiges bieten. Wenn du einen Zuschauerschnitt von über 80.000 hast, ich glaube, dass das für den einen oder anderen Fußballer ein Grund ist, zu dem Verein zu gehen.
Das stimmt. Warst du überrascht, als ihr ihn bekommen habt, Haaland?
ich habe die ganze Zeit so ein bisschen gehofft, wenn der, ich meine, ich bin zwar mit Michael Zorc sehr, sehr gut befreundet, aber das Gute ist an Michael, dass er wirklich auch keinen Satz darüber verliert. Und das ist, finde ich sehr gut. Man schaut sich dann natürlich Videos an und denkt, ja, so einen könntest du gut gebrauchen. Und als dann vermeldet wurde, dass er wirklich kommt, habe ich mich sehr gefreut, ja.
Weil ja nun auch einige andere Schwergewichte interessiert waren, nicht nur aus Deutschland, aus Europa, also schon echt ein Ausrufezeichen, auch international, ganz sicher gesetzt mit der Verpflichtung, über den jetzt viele sagen, ja, das waren jetzt erstmal zwei Spiele und sowas, ne? Aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt, weiß man, was er auch die letzten Monate schon.
Er hat auch in der Champions League viele Tore geschossen und das hat er einfach gut gemacht. Wenn es nur ums Geld gegangen wäre bei ihm, dann wäre er sicherlich nach England gegangen.
Ja.
Aber da ist das Wetter schlechter.
Ja gut, so schlecht ist es jetzt auch nicht. Du sagst, ihr zahlt auch einen Euro und ich glaube, es sind auch einige, die da zusammenkommen, selbst beim 19-Jährigen. Fragen die dich denn mal um einen Tipp, so die Scouting-Jungs oder auch ein Michael Zorc, mit dem du wirklich super eng bist, gerade irgendwie nach vorne geht? Nee. Einschätzung?
Nicht wirklich.
Nee.
Nein, das machen die Jungs. Da haben wir wirklich sehr, sehr viele, die genau hinschauen und ich glaube, die auch mehr Ahnung haben.
Alles klar. Ich hatte ein relativ großes Problem mit dir.
Was?
1989.
Bin dann schönen guten Abend, Frank.
Guck mal, hier kommt einer nach dem anderen. 1989, bin in Bremen geboren.
Ja, das war doch ein toller Tag für dich,
oder? Ich erinnere mich noch, wie wir damals, 24.
Ich kann Juni, dir nicht, soll ich dir nochmal sagen, wie die Tore gefallen sind?
Alle Nachbarn draußen, weiß ich noch wirklich.
Mill links,
Trikot passt an.
In die Mitte, zack, 1-1.
Mehrere Tische aufgebaut, verschiedene Fernseher draußen, Pokalfinale, Bremen war Favorit.
Wie alt warst du da?
Es ging eigentlich nur darum, in welcher Höhe Grün-Weiß gewinnt.
Ja.
1-0 in Führung gegangen.
Kalle Riedle.
Und dann dein Doppelpack.
Tja.
Spiel des Lebens im Grunde und Pokal. Ich habe wirklich geweint, ich weiß es noch.
Du, Arne Zeigler, der schreibt mir das heute noch.
Ja.
Der hasst mich, glaube ich.
Nein, du hattest einen Knorpel und einen Meniskusschaden.
Ja, aber für Bremen hat es noch gereicht.
Du hättest nie spielen. Du hättest nie spielen dürfen. Stimmt das, dass sie dir vor dem Anpfiff da mit einer großen Spitze nach dem Abschlusstraining da viel Wasser aus dem Knie gezogen
haben? Nein.
Wie war die Situation?
Ich hatte eine Verletzung und habe gedacht, in zwei Wochen ist wieder alles in Ordnung. Deshalb habe ich auch gespielt und habe gesagt, ich kann spielen. Wenn du Fußball spielst, hast du öfter Verletzungen und die gehen irgendwann wieder weg. Und genauso habe ich geglaubt, auch diese Verletzung geht wieder weg.
Aber ich habe jetzt übrigens ist ein bisschen was anderes als.
Ich habe jetzt ein neues Knie. Ist irgendwie doch nicht, hat nicht so funktioniert.
Weil du häufig gefragt wurdest, ob du dich geopfert hast damals. Ach, hast du nicht so wahrgenommen, weil du einfach dachtest, es geht jetzt um das Spiel und in zwei Wochen geht's weiter, oder?
Genau.
Ein paar Monate später war dann trotzdem im Grunde Karriereende, ne? Angesagt. Relativ überraschend. Frühen Alter, Sportinvalidität.
Gerade 28 geworden.
Du standst fast, im Grunde vorm Ruin, weil auch die Versicherung nicht gezahlt hat.
Richtig, alle, jede. Ja, keine Versicherung hat gezahlt.
Hast du Angst gehabt?
Ja, klar. Ich hatte blöderweise im Mai 89 ein Haus gekauft. Und wir haben damals nicht so viel verdient wie heute. Und dann hast du dein erspartes Geld in die Finanzierung des Hauses gesteckt. Und dann im Dezember 89 war quasi Schluss. Das ist doof.
Wie ist die Nachricht an dich herangetragen worden und wie hast du es aufgenommen damals, dass es nicht weitergeht?
Das war schon eine beschissene Situation. Ich habe ja auch sehr gerne Fußball gespielt, das muss man dazu sagen. Ich habe das geliebt, zum Training zu gehen, zu laufen, zu machen und zu tun. Und jetzt sagt dir plötzlich ein Arzt, du wirst nie wieder Fußball spielen können. Das war ganz schlimm. Und dann machst du dir natürlich Gedanken, was machst du denn jetzt? Wie soll es denn jetzt weitergehen? Wie kannst du das Haus bezahlen? Was machst du überhaupt? Und dann habe ich Antriebstrommeln für Fördergurtanlagen verkauft. Ja. Ich weiß bis heute nicht, was das ist.
Ja, Küchenstudio hast du gegründet, Küchen verkauft.
Stimmt.
Bei Matthias Sammer sogar die Küche eingebaut.
Die ist gut geworden.
Ja. Waren das tatsächlich Themen, mit denen du dich eigentlich nicht auseinandergesetzt, die andere an dich herangetragen haben? Mach das jetzt mal? Oder?
Ich habe dreimal was Neues angefangen. Also wirklich diese Antriebstrommeln für Fördergurtanlagen. Da muss ich vorstellen, unter Tage gibt es dann so lange Bänder und diese Bänder müssen ja irgendwie angetrieben werden. Und da gibt es dann Antriebstrommeln. Vorne die das sind. Ja, das habe ich verkauft. Da fragte mich irgendjemand, sind die längs oder quer geschweißt? Da habe ich gesagt, weiß ich nicht. Die halten auf jeden Fall. Also so verkaufst du allerdings jetzt nicht sehr erfolgreich die Sachen. Ne? Und danach bin ich ein Jahr zu Nike gegangen. Mein Freund Rolf Dohmen war dort Marketingchef. Da bin ich dorthin gegangen. nach einem Jahr und ich wollte mich einmal im Leben selbstständig machen. Und in dem Jahr sagt jemand zu mir, willst du nicht, übrigens ein Turnschuh ist auch nicht ganz einfach zu erklären, also da ist schon eine Menge Technik drin, ne? Das ist jetzt nicht einfach, der ist blau und also. Okay. Das hat aber auch gut funktioniert und dann wollte ich mich selbstständig machen, habe Küchen verkauft, geplant und verkauft. Hat auch Spaß gemacht.
Und in der Zeit keinen Kontakt zum BVB gehabt
schon? Doch, ich bin ja 92 dann schon Stadionsprecher geworden.
Und das lief parallel dann eine Zeit lang auch, oder was? Mhm. Achso, okay. 28 Jahre jetzt ungefähr Stadionsprecher.
92 sind, ja, 28 Jahre. Ja.
Und zweimal nur gefehlt. Erzählt man sich.
Ja, genau. Zweimal war ich, genau.
Weißt du, kannst du noch erklären, warum?
Ja, einmal hatte ich einen dicken Knöchel. Ich konnte überhaupt nicht auftreten. Das andere Mal hatte ich 40 Fieber. Das konnte ich auch nicht. Aber ich bin auch ein paar Mal mit Fieber hingegangen. Also, irgendwie bin ich stolz darauf, dass ich nur zweimal gefehlt habe.
Ja, das ist eine sehr beachtliche Zahl. Zweimal in 28 Jahren. Also, zumal du ja auch ein...
Es gibt auch ein paar, die auf der Südtribüne stehen, die glauben, ich mache das seit 1909, weil die haben noch nie einen anderen gesehen.
Wie war denn tatsächlich das erste Mal? Also kam jetzt 2-3 Tage vorm Spiel, pass auf, kannst du das machen am Wochenende? War das so oder gab es da ein größeres Auswahlprozedere?
Nee, ich habe ja noch ein halbes Jahr zusammen mit Bruno Knus, der das vorher gemacht hat, gemeinsam moderiert, damit ich so langsam, du kannst nicht einfach zu einem 29-Jährigen sagen, stell dich mal vor 50.000 und fang da an zu erzählen. Ich musste damals, als ich angefangen habe, die Werbung immer noch vorlesen.
Okay.
Stadtbäckerei Grobe backt Ofen frisch und lecker. Frische und Bekömmlichkeit Ihrer Ware garantiert Ihnen Ihre Stadtbäckerei Grobe. Nehmen Sie uns beim Wort. Danach kam Promisch. Wir sind bekannt für unsere schlesischen Wurstspezialitäten. So musste ich dann 15 Minuten Werbung vorlesen. Das war auch toll.
Gibt's die Firmen noch, Timo? Können wir die Nummern gleich notieren? Muss man anrufen.
Ne, die gibt's noch. Grobe und Promisch gibt's. Ja.
So, jetzt könnt ihr dann entscheiden, ob es drin bleibt oder nicht.
Ja, die habe ich damals groß gemacht.
Hast auch vor jedem Heimspiel in der Zeit eine sogenannte Siegerwurst
gegessen. Die esse ich heute noch.
Was hat das denn damit auf sich?
Ja, der damalige Marketing, Markus Rehöck und ich, wir kennen uns schon ewig und wir haben irgendwann mal gesagt, wir essen eine Siegerwurst. Und
dann, vor dem Stadion oder wo?
Ja, überall schon. Wir haben dann gesagt, immer wenn wir verlieren, wechseln wir die Buden. Das ist jetzt 20 Jahre her, dass wir natürlich alle Buden jetzt durch haben, ist auch klar.
Und das mit deinem Knie.
Genau. Und dann jetzt haben wir eine Bude, wo wir immer hingehen. Und
ein bisschen Aberglaube ist auch dabei. Irgendwie gibt es was mit dem Ketchup oder mit dem Senf?
Senforakel, ja. Wir haben das Senforakel. Da gibt es einen Tom, heißt der, Tom Weizmann, der ist Dozent in Kassel an der Uni. Und Tom kommt immer zum Spiel, aber der muss nach der Wurst nach Hause. Weil beim ersten Spiel, wo er war, haben wir verloren. Dann haben wir gesagt, du kannst Spiel dir nicht mehr angucken, du kannst nur zum Wurstessen kommen.
Geht vorm Anpfiff.
Genau, der kommt jetzt seit 11 Jahren zum Wurstessen. Und geht dann wieder nach Hause.
Na gut, klar.
Und das letzte Spiel, wenn alles klar ist, darf er mit. Darf er aber das Spiel nicht auf der Kippe.
Und der Senforakel funktioniert dann wie?
Ja, wir machen immer relativ viel Senf drauf und dann, wenn was runterfällt, gucken wir und machen jedes Mal ein Bild. Und es gibt seit, glaube ich, 10 Jahren jetzt ein Senforakel-Foto. Das haut aber meistens auch mit den Toren nicht so richtig
hin. Aber es schreit nach einem ganz guten Format vielleicht für eure BVB. Für eure BVB-Channel. Ist das Senforakel mit dir?
Ja.
Könnte funktionieren. Sag mal, im BVB-Netradio hast du dann ja auch angefangen, parallel im Grunde zu deiner Tätigkeit als Stadionsprecher. Also tatsächlich auch zeitlich parallel.
Ja, 20 Jahre machen wir jetzt das Netradio.
Ja, aber ich sag, wenn das Spiel läuft, machst du sowohl im Stadion Ansage, als auch parallel dazu den Kommentar für die es zu Hause oder unterwegs halt
ganz genau.
Hören wollen.
Wir machen das zu zweit. Stress? Ja, generell vor vielen Leuten sprechen ist Stress. Das brauche ich dir nicht zu erzählen oder keinem an.
Mit Boris, ne?
Rupert. Mit Boris sitzt auf der anderen Seite und wenn die ein Tor ansagen muss, sage ich einfach, Boris, übernimm du bitte und dann mache ich das Tor. Erling.
Ja, ich weiß schon. Bist du manchmal überrascht, was die Emotionen mit dir machen? Wenn du es im Nachgang hören würdest. Ich gehe fest davon aus, dass du dir das nicht
mehr
nachträglich nochmal reinpfeifst.
Nein, mache ich nicht. Ja, manchmal wundere ich mich schon und denke, oh, könnte man auch anders machen. Aber ich kann, das ist, wenn du da redest und die Lautstärke, dann bist du halt ein bisschen euphorisch. Und ja,
das ist ja wahrscheinlich auch das, was die Leute so lieben, ne? Das ist
ja, ich denke schon, ja.
Sehr parteiisch.
Wenn man ganz ehrlich ist, wenn du Fan von Borussia Dortmund bist, wir machen ja das Radio für BVB-Fans. Ja. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum die Schalker-Fans und die Bayern sich beschweren darüber, wenn ich was sage über die. Für die machen wir das ja gar nicht. Und wenn der Ball vorbeigeht, dann sage ich ja nicht, das ist schade, sondern das ist, was sagt ein normaler BVB-Fan, das ist scheiße. Und dann sage ich, scheiße, der ist vorbei. So, im Radio darfst du das nicht machen.
Nee, grundsätzlich, daher, ne, also findest du schade, dass du im Radio nicht so sprechen darfst wie in der Kurve? Oder sagst du einfach, ich spreche so wie die Jungs in der Kurve?
Ja, ich, genau.
Stark, du Blinder.
Ja, gut, das dürfen wir jetzt nicht mehr so, sondern das kostet immer viel Geld.
Da gab es mal Geldstrafen vom DFB sogar.
Ja,
ne?
Ja, der war aber auch schlecht. Das war ja, also das war eine Beleidigung, so ehrlich muss man sagen. Damals konnten wir noch ein bisschen mehr sagen. Ne? Mario Götze wurde gefoult. Ziemlich schlimm.
Klären wir das kurz auf.
Genau, okay. Eben kurz auf. In Leverkusen. Und dann habe ich gesagt, dieses Arschloch da tritt den um. Arschloch darf man natürlich nicht sagen, weiß ich auch. Aber Boris sagte dann, Novi, nicht Arschloch, riesengroßes Arschloch. Ja, und dann konnten wir nach Frankfurt.
Und da habt ihr aber den
auf
dem Hinweg den Rat bekommen, Klappe halten.
Klappe halten. Aki, was gesagt, seid bitte ruhig. Wir hatten Einzelvernehmung. Das muss man sich mal vorstellen.
Bayern-Dussel, doppelrot hast du mal gefordert, fand ich eine sehr schöne Überlegung.
Ja, was kommt drauf an? Nochmal, ja. Trotzdem fand ich das mit der Einzelvernehmung übertrieben. Das ja. Kann ich auch, wo wird das aufgezeichnet? Ja,
klar kannst du das sagen. Und am Ende habt ihr 2.500 gezahlt.
Ja, teurer Spaß.
Aber der hat der Verein für euch gemacht?
Nein.
Ach so?
Nee.
Aha, von der Spieltagsgage, also ein bisschen was abgezwackt.
Ja. Wovon?
Hast du einen Lieblingsgegner, frage ich mich manchmal. Eigentlich waren es natürlich die Blauen, aber irgendwie sind die Bayern in den letzten Jahren sportlich fast relevanter geworden als Gegner.
Ja, also gegen die beiden zu gewinnen ist...
Wen schlägst du am liebsten?
Da tun sich die beiden nichts. Also gegen, das macht einfach besonders Spaß. Ist klar. Gegen die Bayern zu gewinnen ist nun mal sehr, sehr schwer. Und wenn du sie dann schlägst, das ist schon schön.
Was sind die schönsten Spiele, die du erlebt hast?
5-2 im Pokal.
Ganz klar. Klar.
Die Woche vor Bayern und Schalke ist immer etwas Besonderes. Mhm. Und wenn du dann am Ende das Spiel auch noch gewinnst, dann bist du natürlich wirklich sehr, sehr froh.
Hast du Freunde bei den Bayern denn? Den du dich auch noch mal unterhalten kannst? Und bei den Schalkern? Oder ist das tatsächlich...
Ja, ich habe ja auch die GoFus gegründet. Das sind
die Golf spielenden Fußballer?
Ganz genau, die sich sozial engagieren. Aus jedem Club sind auch Spieler da. Deshalb also, ich habe auch Freunde bei beiden Clubs.
Und auf Schalke gehst du auch, wenn der BVB da spielt, oder?
Nee.
Ach, tatsächlich?
Nein, ich habe ja jetzt auch in der Vergangenheit mich jetzt nicht besonders lobend über die Schalker ausgelassen. Deshalb, das ist jetzt nicht so schön, wenn ich da durchgehe.
Wirst du da beschimpft?
Ja. Ja, vielleicht auch zu Recht. Ja, aber so ist es nun mal. Wir können das doch außerhalb des Sportplatzes mal ein bisschen aufrechterhalten.
Weil auf dem Sportplatz zu viel glatt gebügelt wird, schieße ich da raus in deinen Augen.
Oder? Ja, man kann das ja mal so. Nebenher, das ist ja gar nicht mehr so, wie es vor 20, 30, 40 Jahren war. Ja,
empfindest du das denn zu krass, wenn du es anschneidest, dass da jetzt auch auf dem Platz eben drauf geachtet wird, dass kaum noch Emotionen zu sehen sind, dass man sich vielleicht eher Richtung NBA entwickelt und die Spieler zu funktionieren haben auf einer eher trockenen Art und Weise statt auf einer ja auch mal wütenden, emotionalen?
Ja, das scheint ja der vorgegebene Weg zu werden.
Ja.
Es darf sich ja keiner mehr beschweren und dann kriegst du ja jetzt demnächst direkt die gelbe Karte und ich bin der Meinung, dass Emotionen einfach zum Fußball dazugehören und man die auch manchmal zeigen darf.
Wie schaust du Fußball, wenn du zu Hause guckst, auch mit aufstehen und auch mal wütend? Und kannst du auch für andere Vereine Emotionen empfinden, wenn du jetzt ein Spiel guckst, an dem der BVB nicht beteiligt ist?
Ich wollte gerade sagen, wie soll ich denn Fußball gucken? Ich schaue nur den BVB, entweder Netradio bei Auswärtsspielen oder bei Heimspielen im Stadion. Andere Spiele schaue ich gerne, aber emotionslos.
Nationalmannschaft? Aber das war gerade in Dortmund ja, ne? Letztes Spiel, so, da merkt man schon echt ein deftigen Unterschied, ne? Wenn da
eine Mannschaft ist nicht mehr ausverkauft und naja, also ich weiß es nicht, so richtig. Nationalmannschaft bräuchte mal irgendwie einen neuen Schub in irgendeiner Art und Weise.
Ja, leichter gesagt wahrscheinlich als getan. Nobby, hast du Tipps für, weil das habe ich jetzt in den letzten Folgen halt so extrem gemerkt, als ich mit Marcel Reif mich zum Beispiel unterhalten habe, da kam danach echt sehr viele Nachrichten, die gerade den Part irgendwie gut fanden, wo er so ein bisschen beschrieben hat, was er machen würde als Youngster, um auch so einen Weg einzuschlagen und Reporter zu werden in seinem Fall. Ich selbst habe beim SC Weihe in der Verbandsliga mal 3-4 Jahre Stadionsprecher gemacht, hatte jetzt nie das Ziel vor Augen, mal Signal Iduna Park oder Bayern zu machen, aber gab irgendwie 50 Mark für jedes Mal, als ich da in den Turm geklettert bin.
Da kriegst du mehr als ich.
Ja. Dafür ist seine Tribüne ein bisschen größer. Bei uns waren es eher 120 vielleicht Zuschauer. Sag, was würdest du denen raten, die auch Lust haben, in die Richtung zu gehen? Gibt's da
ein Ich bin ja wirklich ein schlechter Ratgeber, weil das nie mein Ziel war, Tobi. Ich habe nie das Ziel gehabt, Stadionsprecher zu werden oder Netradio-Kommentator oder Fernsehreporter. Das ist einfach so beim BVB geschehen und ich freue mich, dass es so gekommen ist. Und du hast dich dann persönlich damit beschäftigt, hast dir viele Videos angeguckt, hast dir viele Leute angeguckt, wie sie es machen und hast versucht, das Beste daraus zu machen.
Achso, also viele Leute angeguckt, heißt schon, dass du mal rechts und links geschaut hast?
Ja, natürlich, das muss ja,
heran? Klar. Gibt es da jemanden, wo du sagst, er macht es echt saugut oder von dem du dir was abgeschaut hast vielleicht in der Vergangenheit?
Ja, ich finde Wolf Fuß ist sehr gut. Wir sind auch seit vielen Jahren befreundet, der einfach eine Reportage auch ein bisschen unterhaltsam gestaltet. Das finde ich sehr schön. Es gibt viele, kenne ich auch viele, die ihn halt nicht ganz so gut finden, aber ich finde das klasse, was er macht.
Habt ihr Stadionsprecher untereinander, keine Ahnung, WhatsApp-Gruppen oder Kontakt oder tauscht ihr euch mal aus oder...
Wir haben uns schon lange nicht mehr getroffen. Ich glaube, in diesem Jahr ist wieder ein Treffen, findet wieder ein Treffen statt, irgendwann im Mai, glaube ich.
Hast du Freunde da unter den Jungs?
Ja, Arndt Zeigler, ja. Hannover 96, Hertha BSC. Ja gut, von Bayern, Dings habe ich ja auch öfter getroffen im Endspiel. Aber nicht, dass wir befreundet sind, oder?
Naja. Wir gucken mal einmal nach vorne. Machst du dir Sorgen, dass sich der Profifußball zu weit entfernt von unten, von der Basis, von den Fans? Also,
ich glaube schon, dass wir ein bisschen aufpassen müssen. Nicht, dass wir wie in Italien dann irgendwann keine Zuschauer mehr haben. Also, wir müssen schon, wir Traditionsvereine vor allen Dingen darauf achten, dass wir geerdet bleiben und immer wieder dafür sorgen, dass auch die Fans zu ihrem Recht kommen. Also, die völlige Verkommerzialisierung sollte natürlich nicht in den Stadien stattfinden und das sind wir als großer Verein sicherlich auch gefordert.
Aber du nimmst schon wahr, dass die Wut auch größer wird manchmal oder dass das Gap im Grunde auch größer wird zwischen denen, die da auf dem Platz stehen. Das war jetzt gefühlt viele Jahre zurückgeblickt, war das eine Auswahl derer, die sonst auch so im Stadion sind. Heute sind die einen, haben ganz andere Themen als die anderen logischerweise so, ne? Und das
ja, ich glaube schon, dass eine andere Generation Fußballer inzwischen heranwächst. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht mehr so viele Spieler gibt, die 10 oder 12 Jahre bei einem Verein bleiben. Es ist einfach so und es ist ja auch vielleicht gut so und es findet ein Wechsel statt, dass natürlich die Identifikation mit dem Verein dann ein bisschen schwieriger wird, ist mir natürlich auch klar. Aber deshalb müssen wir sehen, dass wir den einen oder anderen aus der Jugend hochziehen. Wenn wir jetzt so Gio Reyna, der ist jetzt gerade 17 geworden, fantastischer Fußballer, sowas macht natürlich Spaß und da haben auch die Fans von Borussia Dortmund Spaß dran.
Da wärst du natürlich auch jemand, der einen Rat geben kann, als jemand, der echt sein Leben lang bei Borussia Dortmund, gut, wenn man jetzt von den 2 Kölner Jahren absieht, aber echt zu einer BVB-Legende da gereift ist, weil du eben auch so lange da geblieben bist. Ist ja auch ein Wert, der vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt mit
Geld zu erklären ist. Wir sind ja noch Paar. Der Michael Zorc noch, das ist der Teddy de Beer, ist der Lars Ricken. Also wir sind ja noch mit ein paar Alten da.
Trefft ihr euch in der Runde mal?
Ja, wir sind ja alle in einer Geschäftsstelle. Das passiert öfter.
Sarah, und du persönlich, deine Zukunft, was glaubst du? Wie lange noch? BVB ein Leben lang?
Ja, also ich werde sicherlich nichts anderes mehr machen.
Ja.
Ich wüsste auch nicht was.
Noch mehr Golf spielen?
Nö, also ich mache das sehr gerne, aber so viel spiele ich auch nicht. Nö. Ich werde das machen und irgendwann in Rente gehen. Wann weiß ich allerdings
auch. Also irgendwelche Pläne im Kopf, dass du sagst, wenn wir nochmal wenn es ein Triple gibt oder so, also dass man irgendwie einen großen Absprung so in die Richtung oder.
Ich will doch nicht nächstes Jahr aufhören. Oh, der war gut.
Ja, ne?
Nein, ich habe natürlich nicht.
Hast du jetzt keinen Karriereplan, den du auch irgendwie zu Hause klar besprochen hast, dass du sagst, nee.
Bei uns passiert so viel und ich habe so viele Aufgaben und das macht mir alles einen Riesenspaß und ich denke überhaupt nicht daran aufzuhören, sondern das mit Freude weiterzumachen und vielleicht auch die Werte von Borussia Dortmund weiter nach draußen zu tragen. Das macht mir sehr viel Spaß.
Das nimmt man dir auch tatsächlich ab. Ich weiß nicht, sehr gerne offene Fragerunde mal. Wer hat eine Frage an Norbi Dickel?
Ja, David, gewiss.
Mr. Borussia Dortmund.
Weißt du, was ich schön finde, Tobi? Was denn? Ist, glaube ich, keiner rausgegangen. Sind alle drin geblieben.
Doch? Ja, bitte, jetzt. Anfang ist gemacht. Also da kommt die Frage nach dem unangenehmsten oder vielleicht auch peinlichsten Moment,
den du
am Mikro hattest. Irgendwas, wo du dich nicht so gern dran erinnerst, weil die Schweißflecken maximal groß geworden sind in dem Moment?
Ganz am Anfang musste ich auch, die Werbung vorlesen und dann habe ich Amoral hieß das Zeug und das war ein Tiefenpflegemittel. Daraus habe ich ein Tierpflegemittel gemacht. Das haben mir meine Freunde alle gesagt und das ist aber jetzt schon, weiß ich nicht, 27 Jahre her. Ich habe es fast überwunden.
Und warst du mal sprachlos irgendwann, als dir wirklich die Worte fehlten und du eigentlich das Mikro auf on hattest?
Zum Glück nicht.
Ja, gerne. Ja. Hi.
Als Bayern-Fan eine Frage.
Der Nächste.
Noch jemand?
Nein. Wie habt ihr es geschafft, wieder mit Mario Götze zusammenzukommen?
Wie meinst du das?
Ich kann mir vorstellen, dass der Abschied sehr emotional war.
Wir waren alle super traurig.
Ganz kurz, ich glaube, die Frage eines Bayern-Fans, wie ihr es geschafft habt, wieder mit Mario Götze zusammenzukommen. Ich glaube, in erster Linie BVB, aber vielleicht auch persönlich.
Wir hatten uns sowieso immer gut verstanden, da muss ich dazu sagen. Ihr habt uns den ja weggekauft und ich weiß noch, dass Kloppo ziemlich sauer war. Der wollte das gar nicht wahrhaben. Und irgendwie habt ihr ihn ja auch nicht auch so oft eingesetzt und dann haben wir ihn wieder zurückgeholt und er ist aufgenommen worden, als wenn er nie weg gewesen wäre. Und jetzt ist er bei uns.
Das ist aber eine Stand-Jetzt-Aussage, oder?
Ja, er spielt im Moment nicht und ich bin jetzt nicht Trainer. Warum er nicht spielt, kann ich auch nicht so genau sagen.
Hast du grundsätzlich guten Kontakt zu einigen Jungs auch, zu den Spielern auch?
Ja, dadurch, dass sie halt, wie gesagt, jede Woche im Feiertagsmagazin sind und ich ein-, zweimal in der Woche beim Training bin, habe ich einfach guten Kontakt zu den Spielern.
Und dass Mats zurückgekommen ist, komplett richtige Entscheidung?
Ja, das war ein grober Fehler von den Bayern. Wir sind froh, dass wir ihn haben.
Ja.
Hat ja gesehen, am Wochenende 2 Pässe zu 2 Toren, hat er einfach klasse gemacht.
Auch eine klare Aussage. So, nächste Hand. Guck mal, in der erste Lust.
Ah, jetzt.
Ich wollte noch mal einmal daran anschließen, was der Kollege da hinten gesagt hat. Was war denn im Westfalenstadion so das positivste Erlebnis? Also, ich weiß ja vor, Sie hatten vorhin gesagt, das Pokalfinale gegen FC Bayern war so allgemein, aber ich würde jetzt speziell auf Heimspiele so. Was ist so richtig in Erinnerung geblieben? Was war so?
Ganz kurz. Schönstes Erlebnis im Signal Iduna Park.
Da gibt's wirklich sehr viel. Natürlich immer Siege, aber wir haben mal 3-3 gegen Schalke gewonnen. Da waren wir 0-3 hinten. Und da musste Kevin Korani das 4. Tor machen, weil er stand allein vorm Tor und hat daneben gesammelt. Und da hat Alex Frei, ich glaube in der 87. Minute, das 3-3 geschossen. Und hätten wir fast noch gewonnen. Das war ein Spiel, was ich nie vergessen werde. Das war was ganz Besonderes. Aber sonst, Malaga war auch ganz gut.
Ja, jetzt Lehmann hat mal ein Tor gemacht.
Ja.
Aber das ist auch ein Spielernamen, den du nicht mehr so gerne in den Mund nimmst, oder?
Das war gegen uns.
Ja, gut.
Warum erwähnst du das?
Ja, war ein besonderer Moment, ging um besondere Momente.
Ja, wir haben ja jetzt nicht nach den besonders beschissenen Momenten gefragt.
Okay, direkt dahinter.
Die Dortmund-Fans, wir trauen immer noch so ein bisschen Jürgen Klopp und der war der beste Trainer der Vereinsgeschichte.
Also die Kloppo-Frage. Trauerst du persönlich Kloppo hinterher? Wie war es mit ihm?
Einfach toll. 7 tolle Jahre, wir haben es alle genossen. Und für uns war es damals ja überhaupt nicht vorstellbar, dass so ein Trainer mal weggeht von Borussia Dortmund. Und als ich weiß noch, als es an dem Tag verkündet wurde, dass Jürgen sein Vertrag nicht verlängert, war Volkstrauertag in Dortmund. Das war so. Und das war schon für alle Beteiligten schlimm. Und wir haben uns alle gut verstanden mit ihm. Und man sieht ja, was er aus einem Verein macht. Und wir können jetzt noch von Borussia Dortmund dankbar sein, weil ich glaube, er hat Borussia Dortmund der ganzen Welt damit mit seiner Art und Weise auch bekannt, berühmt und beliebt gemacht.
Empfindest du es manchmal ein bisschen, dass zu viel über Kloppo jetzt noch geredet wird? Das ist ja so ein Vorwurf, der latent halt kommt, ne?
Ja, mit Kloppo haben wir Titel geholt, das ist ganz klar. Und das bleibt natürlich dann im Kopf hängen.
Aber dass natürlich nachfolgende Trainer vielleicht sich daran stören,
immer schwer,
wenn so
ja.
viel...
Würde ich verstehen, ja.
Würdest du verstehen?
Ja, absolut. Es wird immer wieder verglichen, weil das, was du sagst, es ist so, Kloppo gehört irgendwie auch zum BVB.
Schaust du anders nach Liverpool deswegen, weil er jetzt da ist?
Selbstverständlich.
Ja, und auch ganz Borussia Dortmund wahrscheinlich.
Also ja, die meisten, die ich kenne, schauen auch inzwischen Liverpool. Es ist einfach so.
Die in den roten Trikots.
Hast du eine Entscheidung aus der aktiven Karriere, die Sie jetzt im Nachhinein bereuen würden und sagen, das will ich so nicht mehr machen?
Gibt es irgendwas aus deiner aktiven Zeit, was du gerne rückgängig machen würdest oder was du vielleicht, eine Entscheidung, die du bereust?
Nein, ich habe wirklich nicht so. Bisher ist alles ganz, ganz gut verlaufen.
Wie war, aber du hast eben gesagt, U21, hat fast keiner auf dem Zettel. Also du standst schon auf der Liste beim DFB.
Ja, sicher.
Ja, hat das was mit dir gemacht? Wie hast du das empfunden?
Ich habe 5 Jahre später erfahren, dass ich zum nächsten Lehrgang der A-Nationalmannschaft eingeladen worden wäre.
Wer hat dir das erzählt?
Bernd Restle.
Oha.
Kennst du Bernd Restle?
Der ist ja beim...
Bei Fortuna Düsseldorf, der hat hier ein sehr gutes Reha-Zentrum in Düsseldorf. Der hat mir das gesagt. Der hat mich zum Pokal...
Weil er damals im Stab war beim DFB, ne? Hat er nicht?
Ich glaube. Und er hat mich ja für das Pokalendspiel fit gemacht.
Ach, das ist derjenige. Mhm. Alles klar. Ja, wäre es gewesen, aber gut.
Ich schick dem heute nochmal Blumen von dir.
Alles klar. Gerne in grün und weiß. So, Nobby, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass
Gerne.
Du dem Ruf gefolgt bist, dass du Gast bei Lieber Fußball warst. Da war, glaube ich, einiges bei, was man mitnimmt hier aus dem Raum oder halt eben auch dann, wenn man den Podcast gehört hat, bei Sport 1 oder da, wo halt jeder so seine Podcasts hört. Ja, ich empfehle schwer, Lieber Fußball natürlich zu abonnieren, weil da kommen noch ein paar feine Highlights in nächster Zeit. Und ja, freue mich sehr, dass wir einen neuen Freund gefunden haben, dieses Podcast.
Nobby, vielen Dank. Dankeschön.